Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind angelangt bei unserem vierten Teil des Spielberg-Specials und widmen uns heute Spielbergs erstem wirklich sehr großen Film, nämlich Jaws, der weiße Hai von 1975. Wir haben uns überlegt, dass wir ab dieser Folge oder zumindest für diese Folge mal ein paar Kategorien einführen, um das Ganze noch ein bisschen griffiger zu gestalten und vielleicht auch strukturierter, schauen wir mal, und verschiedene Kategorien, nachdem wir den Film bewerten und am Anschluss dann die Gesamtwertung von uns geben. Und zwar fangen wir an mit der ersten Kategorie für diesen Film, nämlich, was auch zum Weißen Hai passt, den besten, ja, wie nennt man das, Mord oder Tötung. Vom Mord kann man beim Weißen Hai nicht sprechen, wobei man ja auch nicht weiß, ob der doch eine Persönlichkeit hat. Der beste Mord. Also das bietet sich ja bei diesem Weißen Hai-Film extrem gut an, wirklich für jeden Weißen Hai-Film, weil es ja sehr spektakuläre und sehr ausgefallene, teilweise auch sehr unrealistische Tötungsweisen gibt, wie Spielberg den Weißen Hai genannt hat, vorgeht. Wir hatten mal vor 4 Jahren schon mal den Weißen Hai zum 45. Jubiläum oder ja 45. Jubiläum besprochen. Und da habe ich immer wieder auf diese nicht gezeigte Filmszene verwiesen des jungen Alex Kindner, von dem es leider nur Fotomaterial gibt und diesen riesen Berg von Weißen Hai in Schwarz-Weiß hinter ihm auftürmen sieht, bevor er sich auf ihn draufwirft. Spielberg hat ja beschlossen, diese Szene aus seinem Film zu schneiden, zum einen aus technischen Gründen, weil der Weiße Hai zwar im Foto gut aussah, aber nicht mit dem gedrehten Material, wie er versucht, das Schlauchboot zusammenzubeißen, aber auch deshalb rausgenommen, weil er den Weißen Hai noch nicht zu früh zeigen wollte, denn dieser Weiße Hai ist ja in der ersten Filmhälfte vorgekommen. Deshalb kann ich mich für diese Szene nicht entscheiden, sondern entscheide mich für die Szene, in der man tatsächlich den Hai zum ersten Mal sieht, und zwar nicht der, in der er sich rausguckt und zu Brody Hallo sagt, als sie ihn mit Fleischstücken füttert, sondern als er diesen armen Mann in seinem Ruderboot umkippt und man dann so eine Flanke sieht, die Seite eines Hais, wie er dem Mann das Bein abbeißt. Das sieht sehr realistisch aus. Das ist der erste Eindruck des Hais und für mich der beste.
Oh ja, und man sieht, dass das Bein dann noch im Wasser auf den Grund sinken. Oder jedenfalls noch das abgetrennte Bein im Wasser. Dass dieser Film nicht ein Splatterfilm geworden ist, das ist vielleicht die größte Leistung Spielbergs. Ich nehme als dramaturgisch raffinierteste Tötungsszene jene, in der zwei Angler auf einen Steg gehen und die haben einen großen Köder dabei, so eine Art Schweinebraten oder so, und werfen den Köder ins Wasser und hoffen darauf, dass der Hai anbeißt, und bilden sich ein, sie könnten den Hai dann an Land ziehen und töten. Tatsächlich kommt der Hai dann auch nach langer Wartezeit und er reißt den ganzen Steg mit sich und die beiden Angler.
Ja, das ist, ich weiß nicht, man darf das ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin ja eher jemand, der die Szenen, in denen man den Hai nicht sieht, überhaupt nicht beeindruckend finde. Ich kann es irgendwie nicht begründen, aber ich finde.
Ja, aber wenn der Steg weggerissen wird von dem unsichtbaren Hai, von dem man weiß, dass er da draußen ist, und dann wird der ganze Steg samt der beiden wagemutigen Angler also, weggerissen.
Ich tue mir leid, also ich brauch den Hai, also ich muss den irgendwie sehen. Ich habe, viele reden ja auch von dieser Point-of-View-Kamera am Anfang, als diese Chrissy im Meer, ja, diese berühmte Szene, als sie durch das Wasser gezogen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie soll man das sagen, Bewegung statisch oder die Anordnung zwischen Bein, Maul, Koordination, ob die wirklich so möglich ist, dass ein Hai deine Beine in sein Maul nimmt, du aber im Wasser stehen bleiben kannst und dich nicht durch die Gegend schiebt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also vom Winkel her. Also es klingt total nerdig jetzt, aber ich weiß gar nicht, ob man irgendwie als Hai geradeaus schwimmen kann und nicht von unten nach oben, aber im geradeaus schwimmen dann wie irgendwie so ein Strohhalm, den du nach oben klappst, die Beine eines Menschen halten kannst und diesen Menschen dann von links nach rechts schiebst über mehrere hundert Meter. Ich weiß gar nicht, ob das geht.
Ja, das ist ausgedacht, aber möglicherweise Peter Benchley, der den Roman geschrieben hat, einige Jahre vorher, nicht lange davor, der war tatsächlich Haiforscher und hat recherchiert. Und er beschreibt solche Szenen auch in dem Roman. Er beschreibt sie sehr genau. Oder andersherum, Spielberg hat sehr genau den Roman verfilmt. Oder der Drehbuchautor hat sehr genau nach dem Roman geschrieben. Und Spielberg hat das wunderbar inszeniert. Man kann sich, wenn man den Roman liest, also wenn man zuerst den Film gesehen hat, dann wird man alles in dem Roman erkennen. Hat man, was natürlich heute nicht mehr vorkommt, hat man erst den Roman gelesen, wird man alles in dem Film, fast alles in dem Film entdecken.
Ich habe lustigerweise, nachdem ich den Film gesehen habe, gar nicht mehr die Lust gehabt, den Roman zu lesen. Das ist sehr selten, ne? Dass ein Film so überwältigend ist, dass man den Roman gar nicht mehr lesen will. Ich glaube, es gibt ein paar kleine
Aber warst
Abweichungen.
du nicht neugierig, ob
Nein.
das alles in dieser Abfolge
Nee.
vorkommt in dem
Überhaupt
Roman?
nicht. Überhaupt nicht. Also, was wir auch daran liegt, dass trotz der großartigen Figurenkonstellation und der Charakterisierung mich die Darstellung des Tieres immer noch am meisten interessiert hat und ich mir nicht sicher gewesen bin, ob das im Buch mit einer derartigen Spannung hätte gezeigt werden können. Ich glaube, es gibt ein paar kleine Abweichungen vom Roman, den ich nicht gelesen habe. Ich glaube, Hooper stirbt und er beginnt vor allen Dingen eine Affäre mit Brodys Frau, was ja so
Ja,
eine gewisse Art
diese.
von Spannung auch erzeugt zwischen diesen drei
Ja,
Seefahrern am Ende, ne?
das ist wahr. Also wir haben es zu tun mit drei Jägern, die Insel, vor der es spielt und auf der es spielt, ist Amityville, fiktive
Amity
Insel.
Island. Amityville
Amity
war das
Island und die
Horrorhaus.
Stadt, ja, und die
Ja.
Hauptstadt ist Amityville, glaube ich.
Okay.
Nun, also Amity Island, und der Sheriff ist Roy Scheider, ein Mann, der das Wasser fürchtet. Das ist Peter Benchleys Kniff. Roy Scheider fürchtet das Wasser und er geht eigentlich nur an den Strand. Jetzt hat das mit diesem riesigen Hai zu tun. Dann kommt Richard Dreyfuss als Haiforscher, bärtiger, hippiesker Haiforscher. Und dann kommt der Eigner des Kutters, des Fischkutters, Robert Shaw, der den Auftrag schließlich übernimmt und sagt, jetzt braucht ihr einen Profi. Ihr habt gar keine, sagt er vor der Stadtverordnetenversammlung, ihr habt gar keine Ahnung, womit ihr es zu tun habt. Ihr braucht meinen Kutter und ich mache es für 50.000. Und Scheider und Dreyfuss gehen dann mit an Bord. Und dann beginnt es. Ich glaube, diese Jagd dauert 1,5 Stunden.
Ja, gut, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, das beste Filmzitat. Ich glaube, es wäre sehr einfach, bin mal gespannt, ob du es nennst. Es gibt ja das weltbekannte Zitat, You're gonna need a bigger boat, das manchmal auch bezeichnet wird als We're gonna need a bigger boat, but es ist you, weil Brody das sagt und das auf Quint bezieht, dass Quint falsch gelegen hat mit seiner Analyse, den Hai jagen zu können. Und er sowieso so einen Brast hat auf Quint. Das sagt Brody ja, nachdem er den Hai zum ersten Mal in voller Größe sieht. Das ist auch ein tolles Zitat, aber es gibt eins, das mich immer mehr bewegt hat. Und das ist gar nicht mal die Indianapolis-Rede von John Milius, die er mitgeschrieben hat. Die
Na, du
Quint.
musst erklären, bitte. Kurz
Ja.
erklären.
Also die USS Indianapolis Speech, wie sie genannt wurde, die ist so bekannt, weil sie ein Moment darstellt, in der Quint erzählt, warum er so wurde, wie er ist und so eine Wut auf Haie hat. Er war als Soldat auf diesem Flugzeugträger stationiert, diese wahre Geschichte eines Flugzeugträgers, der, das musst du mir gleich erzählen, zerschossen wurde von den Japanern, das weiß ich nicht, und alle ins Wasser umgeleitet, würde ich schon sagen, also ins Wasser abgelassen wurden und dann von Haien angegriffen wurden und über die Hälfte der Menschen gestorben ist. Ne? Er berichtet dann irgendwie von einem Freund, den er im Wasser treiben sieht, von dem er nicht weiß, was mit ihm ist. Dann zu ihm hingeht und sieht, dass er wie ein Korken ist, in zwei Teile geteilt. Diese Rede, die geht ungefähr 4 bis 5 Minuten, die ist extrem berühmt und soll sozusagen ein Ausdruck dafür sein, dass man sehr wohl einen Thrill kreieren kann, ohne überhaupt eine Haie zu sehen. Und diese Szene ist wirklich sehr, sehr berühmt. Aber vielleicht hast du sie dir ausgewählt, dann kannst du gleich zu ihr noch was sagen. Ich habe mir ein anderes Zitat als bestes Zitat ausgewählt, nämlich als sie den Haikäfig bauen und als letzte Idee halt beschließen, dass Hooper ins Wasser gelassen wird, um sich dort mit diesem Speer dann halt diesen Hai zu töten, wo eine Giftinjektionsnadel drauf gestülpt ist. Und dann streiten die sich und Hooper schreit Brody an. Haben Sie eine bessere Idee, dann reden Sie. Und dieser Gefühlsausbruch, den Hooper da hat, der sehr untypisch ist für ihn, der hat mich am meisten bewegt. Weil sie am Ende sind mit ihren Ideen einfach.
Ja, das ist sehr gut. Aber ich nehme das Bigger Boat.
Ach,
Rigor
okay.
Mortis ist absolut fantastisch. Übrigens, die Indianapolis-Rede hat John Milius geschrieben, der Regisseur, Drehbuchautor. Und die war viel, viel länger. Und dann wurden einfach einige Seiten abgezogen. Ich glaube, Robert Shaw hat selbst ein paar Seiten weggenommen, gesagt, viel zu lang. Ich rede nur eine Seite.
Okay. Kommen wir mal zu dem besten, ich nenne ihn besten Brody-Moment. Man könnte natürlich auch den besten Hooper-Moment nehmen oder besten Quint-Moment, aber Brody ist die Hauptfigur und derjenige Mensch, der ihm auch ein bisschen leid tun kann, weil er, glaube ich, von dieser Verantwortung, von der du auch gesprochen hast, die er spürt, seinen Strand sauber zu halten, der nicht nachgekommen ist, die findet hier ihren Höhepunkt in der Ohrfeige, die die Mutter von Alex Kindner ihm gibt und die ganze Reihe dann verstummt. Und er geht dann auch sehr, sehr beschämt und zerstört nach Hause, weiß nicht genau, wie er mit seiner Familie noch umgehen soll und den Zuwendungen, weil er sich so schuldig fühlt und denkt, er hätte das alles nicht verdient. Das hat Roy Scheider wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also gerade auch die Stille, die entsteht, nachdem er die Ohrfeige bekommt. Das war für ihn sozusagen so ein, ne, wie man sagen würde, Weckruf, dass er halt weiß, dass er jetzt einen Gang zulegen muss, um den Halt zu kriegen.
Ja, das kann man so sagen.
Ja.
Gang zulegen, das gilt für alle, die mit dem Hai zu tun haben. Es ist ja auch erstaunlich, dass so drei großartige Schauspieler in diesem Film agieren, der als Thriller angelegt war und als Abenteuerfilm. Robert Shaw, ja, ganz berühmter Bühnenschauspieler, der in Historienfilmen vor allem agiert hat. Vierschrötig, Richard Dreyfuss, damals noch nicht so berühmt, also schon profilierter, auch Filmschauspieler, aber nicht so berühmt. Und Roy Scheider, auch kein richtiger Star nach dem Hai wurde es. Richard Dreyfuss hat gesagt: Es ist ja egal, was ich noch mache, er ist ja jetzt sehr alt. Roy Scheider lebt nicht mehr, Robert Shaw ist einige Jahre später schon gestorben. Dreyfuss sagte: Es ist gleichgültig, in welchem Film ich noch spiele. An alles, was ich nachher gemacht habe, ist vollkommen gleichgültig. In meinem Nachruf wird stehen: Der Mann, der den Hai jagte.
Ja, ich frage mich nur die ganze Zeit, also ich weiß ja, dass Scheider und, nee, nicht Scheider, dass Dreyfuss und Quint sich nicht verstanden haben, dass, Dreyfuss und meine Güte, Shaw, dass sie sich nicht verstanden haben und Shaw ihnen diesen jungen Schauspieler nicht wirklich ernst genommen hat. Mich hat das ein bisschen erinnert an die Konstellation Marlon Brando und Dennis Hopper in Apocalypse Now. Brando hat ja Hopper, der also überhaupt nicht zurechnungsfähig gewesen ist oder jemand gewesen ist, der high on drugs gewesen ist und zu sehr vielen Ausfällen geführt hat, zu anderen Ausfällen als Brando, der einfach nicht zu den Dreharbeiten aufgetaucht ist, sich über den sehr aufgeregt hat. Aber ich weiß bei Robert Shaw gar nicht, ob die Abstände oder sozusagen die Hierarchien dieser drei Schauspieler wirklich so groß gewesen sind. Ich wüsste nicht, dass Robert Shaw so ein Star gewesen ist. Wenn du überlegst, dass Roy Scheider ja immerhin in Friedkin hier, Brennpunkt Brooklyn, seine erste größere Rolle gehabt hat. Gut, Dreyfuss, da war nicht so bekannt, war, glaube ich, in American Graffiti schon dabei. Aber ich weiß gar nicht, ob Shaw, wie man mal sagen würde, der Theaterschauspieler, wirklich so ein höherwertigerer Schauspieler war.
Naja, in den USA war es sicher sogar weniger bekannt als Dreyfuss nach Graffiti. Dreyfuss ist überall sehr gut in Graffiti, in dem auch Harrison Ford spielt. Und Scheider war nach French Connection natürlich schon sehr bekannt. Aber das lag alles innerhalb von 4 Jahren, während Robert Shaw natürlich im englischen Kino schon in den späten 50er, 60er Jahren gespielt hat. Ne? Und er hielt sich für den entscheidenden Bühnendarsteller natürlich auch um einiges älter als die beiden anderen. Heute kann man sich das einfach nicht mehr vorstellen, dass es Dreyfuss und Scheider nicht immer schon gegeben hat. Aber
Ja.
French Connection lag 3 Jahre zurück und Graffiti lag 2 Jahre zurück.
Ja, das stimmt. Welcher ist denn dein liebster Brody-Moment?
Der Brody-Moment, der Brody-Moment, es gibt so viele wunderbare Brody-Momente, aber es ist wohl die Ohrfeige am Strand. Also
Ja.
eigentlich keine so große Leistung von Scheider. Es ist einmal die Überraschung, diese Ohrfeige, aber doch dann die Reaktion, wie Scheider vom Strand weggeht und begreift, dass diese Mutter ihn dafür verantwortlich macht. Und er nimmt die Verantwortung an, es ist die Schuld. Es ist das Schuldgefühl.
Kommen wir mal zur nächsten Kategorie, den besten Effekten. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es der komplizierteste Effekt gewesen ist, aber der aufwendigste war sicherlich der Sprung des Hais aus dem Wasser auf das Boot, um das als Wimpel zu benutzen. Mein liebster Effekt ist allerdings der, man sieht eine Einstellung in der Brody, als das Schiff, als die Orca schon unterzugehen droht, er auf den Mast nach oben klettert mit seinem Speer und man aus der Vogelperspektive ihn sieht und den Hai, wie er unter ihm lauert. Und der Hai hat ja verschiedene Gesichtsausdrücke, das haben die relativ gut hingekriegt und da guckt er am bösesten von allen. Da guckt der Hai richtig, richtig sauer, weil er weiß, dass Brody ihn gerade ausnockt, dass Brody eine echte Chance hat. Das ist für mich der beste Effekt. Ich will auch den schlechtesten sagen. Spielberg hat Originalaufnahmen von weißen Haien mit hineingemischt und hat dann einen kleinwüchsigen Mann in den Käfig gesteckt, damit diese Haie, die in Natura niemals so groß sein könnten wie der Bruce, ein bisschen größer aussehen im Vergleich zu diesen kleinwüchsigen Menschen im Käfig. Und diese Haie sieht man halt leider, dass es echte Haie sind, weil sie sich natürlich viel wendiger bewegen als der Gummihai und viel dünner sind einfach auch. Und das ist einfach, das hätte er nicht machen brauchen. Also er hätte überzeugter sein müssen von dem Hai und das nicht machen brauchen.
Ja, der war nicht zufrieden mit dem mechanischen Hai und es gab Schwierigkeiten mit der Mechanik, überhaupt auch mit dem Aussehen des Hais. Heute sagt man, naja, das ist eine fantastische Nachbildung. Damals funktionierte die Technik aber nicht. Ich würde auch sagen, also es ist das Ende, die Gasflasche dann schließlich ins Maul des Hais geworfen wird, was ein fantastischer Effekt ist. Und man hat eigentlich keine Hoffnung für Brody, der ja im Übrigen, weil er das Wasser fürchtet, auch gar nicht richtig schwimmen kann und der muss dann sehr weit nach Amity schwimmen, zur Insel zurück.
Ja, gut, bestes Soundtrack-Stück. John Williams hat den Score gemacht und dafür einen Oscar bekommen. Nicht, wie man oft denkt, sein erster, sondern sein zweiter. Für Fiddler on the Roof hat er schon einen bekommen, 1970, glaube ich. Weltberühmtes Motiv, man weiß ja, wie es entstanden ist. Er hat am Klavier vor sich hergeklimpert mit den zwei Tönen und dann hat er dann irgendwie quasi mit Spielberg geredet, hat ihn gefragt, sag mal, war das alles? Und sagt, natürlich ist das alles, weil das reicht, um diesen Hai darzustellen. Aber das ist natürlich sehr, sehr bekannt. Eines seiner wahrscheinlich drei bekanntesten, ne? Neben Star Wars. Ach, jetzt bimmelt das, sorry, liebe Zuhörer, aber hier wird am laufenden Band gebimmelt. Ich kann es hier nicht ausstellen. So. Jetzt habe ich es ausgestellt. Aber mein liebstes Stück ist tatsächlich dieses befriedigende, glorreiche Motiv, nachdem der Hai zerschossen wird und explodiert. Da entsteht so eine harmonische Stimmung. Das ist auch ein bisschen besser als diese fröhliche Jagdmusik, die manchmal auf der Orca entsteht, wenn sie diesen Fässern nachjagen, die an dem Hai dran bimmeln.
Ja, schwer zu sagen. Ich finde also die Spannungsmusik, wenn der Hai so kreist oder wenn man in Erwartung, wenn man den Hai erwartet, das ist wunderbar. Ich habe die Musik nie als in Stücke unterteilt oder in einzelne Motive, aber du kennst dich damit besser aus.
Dann kommen wir mal eine Kategorie, die ich genannt habe, die beste Unmöglichkeit. Also sprich etwas, das eigentlich gar nicht geht. Da gibt es natürlich in Bezug auf diesen 7-Meter-Hai so einiges zu sagen. Aber was ich gesehen habe, ist, dass das sieht man auf einigen Produktionsfotos. Man sieht das unter anderem auf einem Produktions- und aber auch einem Filmstill, der ein bisschen mehr in die Breite geht. Da sieht man, dass diese Konfrontation zwischen den Männern auf dem Boot und dem Hai die findet gar nicht so weit weg vom Strand statt. Also es gibt ein Foto aus dem Film, da sieht man den Hai, der sozusagen auch schon auf der Wippe liegt des Bootes am Ende. Und dann siehst du ein Stück Landzipfel im Hintergrund. Die
Ja,
sind gar
ja.
nicht, so weit rausgefahren. Das kann sogar sein, dass sie ein echtes Schauspiel dargeboten haben, ein Spektakel für Zuschauer am Strand, falls da jemand mit dem Fernrohr gestanden hätte. Die waren vielleicht gerade mal 500 Meter weg. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist meine
Ja,
beste
natürlich,
Unmöglichkeit.
also Dreharbeiten, wir würden natürlich Dreharbeiten finden nicht auf dem offenen Meer statt, wenn es sich verhindern lässt. Ne? Man muss nur da eigentlich darauf geachtet werden, dass die Küste dann nicht zu sehen ist. Ne? Ein anderes Beispiel ist Der alte Mann und das Meer mit Spencer Tracy von John Sturges Ende der 50er Jahre gedreht. Wurde sogar im Studio aufgenommen und das Meer sieht aus wie eine Plane und war möglicherweise auch eine Plane oder ein kleines Bassin. Und das kleine Bassin soll das große Meer vor Kuba darstellen.
Machen wir mal weiter mit der Kategorie beste Figur. Das ist bei mir, wir haben schon mal gesprochen, Chief Brody. Was mich bei Quinn so ein bisschen genervt hat, ist, es gibt ja noch einen anderen Seefahrer, der auf Haijagd geht. Das ist der, dessen Kopf sie dann finden in dem Wrack unter Wasser. Da hat mich schon so ein bisschen gestört, dass er so ähnlich aussieht wie Quint. Ich weiß nicht, ob das Casting jetzt vom Der hat auch eine Mütze, hat
Der
auch einen Schnurrbart, hat
Seebär.
auch einen Pfeife, ja, auch so ein Seebär.
Seebär.
Aber dann hätten die einfach, ich habe die als Kind, glaube ich, auch mal verwechselt. Ich habe mich gefragt, warum Spielberg unbedingt wollte, dass die beiden gleich aussehen. Ob er zeigen wollte, dass es einen besseren Quint braucht, um den schlechteren Quint zu besiegen. Das hat mich schon irgendwie so einigermaßen schon gewundert. Das war irgendwie eine komische Casting-Entscheidung. Und ich finde halt Brody deshalb am besten, weil er natürlich das größte Wachstum aller Figuren halt hinlegt, weil er halt seine eigenen, weil er sein eigenes Muster bricht, ne? Seine eigenen Konflikte besiegt. Bei Hooper hatte ich immer das Gefühl, dass er jemand ist, der als Naturwissenschaftler den Dingen sowieso eher aufgeschlossen ist und guckt mal, was mal geht und dann halt so weit gehen kann, wie er will. Dadurch, dass natürlich im Gegensatz zum Roman hier nicht die Affäre mit ihm und Brodys Wife halt beginnt, ist es sowieso ein bisschen anders. Ne? Also das ist halt, der ist er halt automatisch ein bisschen eindimensionaler. Und was ich noch sagen darf, mich hat als Kind so beeindruckt, dass Quint erzählt, dass er schon 63 ist. Und das war für mich als Kind ein super alter Mann. Und heute sind Actionhelden wie Liam Neeson oder Indiana Jones, die sind sowieso über 60. Ja, wer ist
Ja,
dein
aber
Liebling?
aus der Perspektive des Jugendlichen ist ein 63-Jähriger
Ja.
natürlich ein alter Mann. Als ich den
Ja.
Film gesehen habe, war ich vielleicht 12 Jahre alt und den Roman habe ich gelesen, auch mit 11 oder 12 Jahren. Und ich habe mich beim Lesen des Romans wie auch beim Schauen des Films immer mit Brody, mit Roy Scheider identifiziert. In dem Buch ist es auch so, dass man es etwas bedauert oder dass man Hooper für schmierig hält. Also den Biologen und den Haiforscher hält man eigentlich niederträchtig und hinterhältig, dass er sich mit Scheiders Frau einlässt. Wobei man wiederum, Benchley beschreibt in dem Roman sehr einleuchtend, weshalb die Frau die gelangweilt ist, Ennui hat, er kommt immer spät, also der Sheriff kommt immer spät nach Hause und widmet sich nur seiner Arbeit und er ist depressiv. Und das ist Hooper nicht, der auch etwas jünger ist.
Ja, es ist ja so bedauerlich und mir tut Brody auch so leid. Es gibt ja eine Szene, in der er versucht, mit der Pistole den Hai zu erschießen.
Ja.
Ach, wo er der Strandpolizist ist. Ne? Also Hooper hätte irgendwie die Harpune oder zumindest sein Speer oder Quint hätte irgendwie die Harpune und Brody will mitmachen, der will zeigen, dass er auch diesen Hai töten will und nimmt dann halt seine Dienstwaffe und es ist halt dieser
Ja.
Mini, diese Mini-Pistole. Es ist
Ja,
fast
ja,
possierlich, gibt 5 Schüsse ab,
ja.
kneift die Augen zusammen, weiß, dass er nur Oberflächentreffer damit landen kann, aber der ist auf jeden Fall engagiert. Ne? Ja.
Ja, kurzum, ich glaube, alle Kategorien haben wir abgehandelt und alles
Nee, ich habe noch zwei
beurteilt.
vergessen, Arne.
Noch
Zwei haben wir
zwei.
noch vergessen. Ja, die müssen wir noch machen. Und zwar einen habe ich genannt, den besten Thrill. Das klingt so ein
Ja.
bisschen blöd, aber ich wollte einfach die deshalb einbauen, weil ich immer noch es staunenswert finde, dass man, dass Spielberg, der zeigt ab und zu diese Szenen, wenn diese Füße abrutschen an diesen Übergängen zwischen der Kajüte und dem Vorderbereich. Da musst du an so ganz schmalen Planken lang gehen. Da siehst du, wie die Füße so abrutschen auf so einer 3 mm Basis oder sowas. Und jeder schlechtere Filmemacher hätte dann eine Szene gemacht, in der der Hai dann hochspringt und nach so einem Bein greift. Aber die laufen da lang diesen schmalen Weg, der wirklich auch sehr, sehr unklug gebaut ist, um damit auf Haijagd zu gehen. Du musst eigentlich einen größeren Laufweg haben oder einen breiteren Laufweg, um sicher zu sein. Und das ist für mich der beste Thrill.
Ja, ich würde sagen, in meiner Erinnerung, ich habe den Film zum letzten Mal gesehen, als wir zum letzten Mal drüber gesprochen haben, aber ich habe ihn natürlich 5 oder 6 oder 7 Mal gesehen. Der Segelturn auf den Katamaranen der Jugendlichen. Also die Jugendlichen haben so eine Art Ausflug, machen eine Art Ausflug und haben so kleine Katamarane und fahren dann aufs Meer hinaus. Und da ist schon bekannt, dass der Hai da ist. Und man wartet die ganze Zeit natürlich darauf, wann der Hai kommt.
Das hier ist ganz weise auf den zweiten Teil schon vorausgesehen, den wir in unserer 70er-Jahre-Folge hoffentlich besprechen werden.
Ja.
Ja, war aus dem zweiten Teil.
Es ist im zweiten Teil,
Ja, der
nicht im
übrigens nicht
ersten
schlecht
Teil.
ist. Nein, der zweite ist nicht
Okay.
schlecht, den müssen wir unbedingt
Ei,
besprechen.
ei, ei, ei.
Ja, das macht überhaupt nichts.
Dann
Kommen wir mal.
nehme ich das zurück.
Kein Problem. Dann machen wir als
Ich kann
abschließendes.
mich gar nicht daran erinnern, dass ich den zweiten Teil gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich das Mad-Heft gelesen.
Ja,
Die
der zweite.
Geschichte, ja, in Mad, die Nacherzählung in Mad.
Ja, du,
Gibt
der
es
ist nicht
leider
schlecht, der
nicht mehr.
zweite. Der zweite ist nicht schlecht und in dieser Meinung ist man erst recht, wenn man den dritten gesehen hat. Aber machen wir abschließend die letzte Kategorie, die beste Enttäuschung. Andererseits auch größte Enttäuschung. Und das ist für mich die Tatsache, dass Spielberg selber keine Regienominierung bekommen hat. Man kann das auf YouTube sehen. Er hat das Wagnis auf sich genommen, sich live bei der Verkündung der Nominierung 1976 filmen zu lassen und hat anschließend nicht verhindert, dass es ausgestrahlt oder gezeigt wird. Und er ist schon relativ schlagfertig und geht da mit Humor mit um, ne? Nach dem Motto, man hätte wenigstens den Hai nominieren können. Aber dass er selber sehr viele technische Nominierungen versammelt hat und auch viele Oscars bekommen wird, aber für ihn selber keine übrig blieb und stattdessen Fellini nominiert wurde für Amarcord, der ansonsten keine Nominierung bekommen hat, ist schon ein starkes Stück.
Ja, aber wer hat 76 Kuckucksnester, oder?
Ja,
Nee,
Kuckucksnest,
oder?
doch, Milos
Ja?
Forman, nominiert war Robert Altman dazu noch, Kubrick, Barry Lyndon, also ein hochprominent besetztes Jahr. Und ich weiß gar nicht, wer dann der fünfte gewesen ist, aber es war ein Jahr lauter Favoriten. Und der Weiße Hai war halt der einzige, der genauso viele Nominierungen wie die anderen Regisseure bekommen hat, nur nicht für die Regie. Und da wollte man dem damals ja 29-jährigen Spielberg, glaube ich, einfach einen Denkzettel verpassen.
Ja, man fand auch, dass es viel zu früh sei. Also sogar Forman hatte natürlich Meriten, Altman hat jedes Jahr einen Film gedreht, sicher nicht beliebt beim Establishment, aber Spielberg spielte da überhaupt keine Rolle. War ein Fernsehregisseur, der vorher Sugarland Express gedreht hatte. Duell natürlich auffällig. Aber so, man hielt ihn wahrscheinlich für erstens einen Techniker und zweitens, was falsch ist. Das sieht man ja in seinem Fablemans-Film, dass er natürlich Ford und William Wyler verehrte. Und zum anderen dachte man, naja, ist eigentlich ein Fernsehfilmregisseur, der jetzt hier einen Abenteuerfilm gedreht hat.
Ja, der fünfte war übrigens Sidney Lumet mit Dr. Afternoon, ist mir gerade noch
Ja,
eingefallen. Auch ein toller Film.
damit hätte es natürlich verdient gehabt, aber er wurde dann, hat dann die Oscars für Network bekommen.
Ja. Okay, dann kommen wir zur Schlussbewertung. Das ist, glaube ich, eine ziemlich einfache Angelegenheit. Arne
Ein
Wielander.
Stern, ein
Ja, haben wir leider
Stern.
nicht gegeben, einen Stern. Nein, also ihr wisst ja, das wird sozusagen das erste der großen Spielberg-Filme sein. Beide 5 Sterne, richtig?
Ja, so ist es.
Ja, der nächste
Und
Spielberg-Film. Ja.
ja.
Genau, der
Sag.
nächste wird ein Close Encounters. Also
Close
unheimlich begegnet im
Encounters.
Mond.
Und da
Genau.
wird es auch keine Überraschung geben bei der Bewertung
Ja,
mit den Sternen.
ich bin kein Fan des Films, aber das werden wir dann in Ruhe
Was? Du bist kein
besprechen.
Fan
Nein,
von
ich bin kein
unheimliche
Fan
Begegnungen?
von. Nein, überhaupt nicht. Aber das, also vom Soundtrack schon,
Jetzt
aber.
bin ich gespannt.
Ja, also mir gefällt die Botschaft des Films nicht, aber das besprechen wir dann
Ja.
1977, wenn wir das Jahr dann oder den
Ja.
Film irgendwie besprechen. Gut,
Bis
dann
demnächst.
soweit erstmal. Bis bald. Jo.